Wertvoll leben. Ein Podcast zu sozialen Aspekten im gesellschaftlichen Diskurs.
Herzlich willkommen zu Wertvoll leben. Heute etwas Besonderes, und zwar bin ich heute der Fragensteller und Charlie Brunner, der die Antworten geben muss. Charlie, ganz eine neue Situation, oder?
Na, also das ist ja eigentlich mein normales Dasein. Meistens muss ich ja auf Fragen antworten. Und nur im Podcast habe ich es anders, aber schon einmal spannend, ja, selber Gast im eigenen Podcast zu sein.
Gut, und das Ganze hat auch einen Sinn, dass wir dich ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Deine Diakonatsweihe Ende September steht an, und das ist ein ganz besonderer Moment. Wie kommt man eigentlich dazu, Diakon zu werden?
Ich bin von meinem Werdegang her jemand, der Theologie studiert hat und sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, immer wieder, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass auch die religiöse Dimension den richtigen Ausdruck findet. Und ich habe mich ja dann entschieden zu heiraten und habe eine Familie gegründet mit meiner Frau gemeinsam. Wir haben zwei wunderbare Kinder, und dann sind wir im ehrenamtlichen Einsatz eben zum KVW gekommen, und ich habe mich da halt eingebracht. Und bin in den letzten Jahren immer wieder gefragt worden, ob das mit dem Diakonat nicht was wäre für mich. Und ich habe eigentlich immer das abgelehnt und gesagt, nein, das sehe ich nicht so als meinen Weg. Und vor ungefähr 2 Jahren war das, im November, war das wieder der Fall. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenn ein Thema so oft anklopft bei der Tür, dann war es vielleicht bei der Zeit, dass man sich das wirklich einmal anschaut. Und so habe ich es dann auch getan. Und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen begonnen, das in der Familie geklärt, und ja, und dann ist es so seinen Weg gegangen.
Erklären wir uns ein bisschen auf, was ein Diakon alles macht in der Kirche.
Also vielleicht zuerst einmal, was ein Diakon ist. Ich denke, das ist noch das Wichtigere als das, was man macht. Die Kirche hat ein dreigliedriges Amt. Das heißt, sie weiht Menschen, Männer, momentan ist es Männern vorbehalten, zu 3 unterschiedlichen Ämtern, die zusammenhängen. Zuerst gibt es die Diakonatsweihe, dann gibt es die Priesterweihe und dann die Bischofsweihe. Obwohl es nur ein Weihesakrament gibt, diese 3 Entfaltungen. Und jeder Bischof war Priester und jeder Priester war Diakon. Damit ist das Diakonat die Basis dieses Weiheamtes. Und was ist damit verbunden? Verbunden ist damit, ich sage immer, das Evangelium hochhalten. Und dann ist die Frage, was heißt es? Ich verwende diesen Begriff ganz gerne, den habe ich von einem Münchner Diakon gelernt, den ich kennengelernt habe. Es geht darum, das Evangelium im Gottesdienst zu verkünden, aber noch mehr im Leben. Das heißt, die soziale Dimension des Kirchlichen in Erinnerung rufen. Und egal, ob der Pfarrer, der Bischof oder der Papst der Messe vorsteht, es ist immer der Diakon, der das Evangelium auch ihnen sagt und damit ihnen auch die Leviten liest und sagt, das ist die Richtschnur, in die Richtung sollen wir gehen miteinander. Das ist schon einmal eine wichtige Aufgabe. Und jetzt rein von den Aufgaben her gehört zum Diakon dazu, dass er tauft, dass er Menschen beerdigt, dass er bei den Hochzeiten assistiert, dass er Menschen traut, wie wir so schön sagen, dass er Leute auch zu Hause besucht, dass er in der Eucharistiefeier predigt. Das sind so die liturgischen Aufgaben, aber mir geht es im Diakonat nicht nur um die, das ist auch wichtig, aber darüber hinaus vor allem auch um die soziale Dimension des Ganzen, gerade auch im KVW.
Der Diakon ist verheiratet, Priester sind das nicht. Ist der Diakon dann näher am Leben, bei den Problemen des Alltags in der Familie?
Also es gibt auch nicht verheiratete Diakone, auch auf Dauer. Und wie ich gesagt habe, ja, jeder Priester ist auch zuerst einmal Diakon eine Zeit lang, also ist nicht automatisch so. Ja, das ist so eine Frage, muss der Arzt jede Krankheit gehabt haben, die er heilt? Ne? Wahrscheinlich nicht. Und damit muss auch nicht jeder verheiratet sein, der einen Verheirateten einen Rat geben kann. Was schon stimmt, ist, dass ich einiges an Lebenserfahrung habe, die ich als Verheirateter gemacht habe. Da gehören auch Höhen und Tiefen der Beziehung dazu, die Herausforderung mit den Kindern, wenn sie krank sind, wenn sie Hilfe brauchen, wenn man die Beziehung gestaltet, wenn sie sich selbstständig anders entwickeln wollen, als man selber es gern hätte. Das sind sicher Erfahrungen, die man gut nutzen kann. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich deswegen automatisch der bessere Seelsorger wäre als andere, die nicht verheiratet sind.
Gehen wir noch einmal ein bisschen näher hinein in die Person Charlie Brunner, Karl Brunner. Kein Südtiroler geworden. Erzähl uns, wo kommst du her?
Ja, es ist eine gute Frage. Also wenn mir jemand fragt, was ich bin, würde ich halt schon sagen, ich bin Südtiroler. Jetzt bin ich seit 20 Jahren da und oder über 20 Jahre eigentlich und gerne da und fühle mich mit dem Land verbunden, zahle da meine Steuern und bringe mich auch ehrenamtlich ein. Das haben wir so das Erste. Stammend tue ich aus Kärnten. Eigentlich kein Pass zwischen Südtirol und meiner Heimat. Es ist ein durchgängiges Tal, das sich da entfaltet. Eigentlich aus der Gegend rund um Villach am Farkasee bin ich aufgewachsen und in Treffen, also nördlich von Villach zum Teil. Habe dann in Lienz die Handelsakademie besucht und dann in Graz, Rom und Benediktbeuern in Bayern und dann später noch in Salzburg studiert. Und in Bayern beim Studium auch meine Frau kennengelernt und wie es die Südtirolerinnen halt so machen, die bringen gerne Genimporte ins Land, so war es auch bei mir. Meine Frau hat schon ein Angebot gehabt für Arbeit, bei mir war es gleich, ich wollte in die Schule gehen, ich habe die Möglichkeit gehabt in Österreich zu unterrichten oder eben auch in Südtirol und habe dann gesagt, nachdem sie da schon eine Arbeit hat bei den Ursulinen damals, gehe ich auch zum Unterricht nach Südtirol und so ist die Entscheidung gefallen, daher zu kommen.
Benediktbeuern ist ja eine Priesterschmiede auch, ne?
Benediktbeuern ist das hat sich ja mittlerweile verändert, ein großes Ausbildungszentrum der Salesianer Don Boscos. Also da gibt es einen Schwerpunkt für Jugendarbeit und zwar sowohl eine theologische Ausbildung, philosophisch-theologische, als auch eine sozialarbeiterische. Das ist dort die Kombination, die man bewusst gewählt hat, weil man den Ordensnachwuchs ausbildet, aber schon seit vielen Jahrzehnten so, dass dort nicht nur Menschen ausgebildet werden, die zum Orden gehören, sondern auch sonst viele. Es war bei uns auch im Studium so, dass der allergrößte Teil der Leute, die dort studiert haben, nicht Ordensleute gewesen sind.
Und bei dir nicht im Hinterkopf mal gewesen, ich möchte Priester werden?
Das war bei mir schon eine Frage, mit der ich mich lang auseinandergesetzt habe. Aber die Entscheidung ist dann so gefallen, dass ich mich für die Ehe entschieden habe und noch ist es ja so in der Kirche, dass man sich da entscheiden muss, entweder oder. Und das war auch mit ein Grund, warum ich lang zum Diakonat Nein gesagt habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, kann ich dem überhaupt gerecht werden, wenn ich eigentlich schon einmal am anderen Weg war. So, das sind auch Dinge gewesen, die ich dann mit dem Bischof besprochen habe, der mir aber diesbezüglich meine Sorgen geholfen hat, sie so einzuordnen, dass es kein Problem mehr darstellt. Nennen wir es mal so.
Man hat gesehen, du fühlst dich in den Bergen recht wohl. Also das sind so deine Gegenden, wo du auftanken kannst?
Ja, also so die Natur mag ich gerne. Es muss nicht unbedingt die Höhe sein, aber die Höhe tut auch gut. Und das auch in Bewegung zu gestalten, sich die Zeit zu nehmen, unterwegs zu sein, auch ein bisschen so körperlich zum Teil sich zu fordern und den Kopf ein bisschen durchblasen zu lassen, nachdem ich sonst eher kopflastig unterwegs bin, das mir schon gut.
Du bist der geistliche Assistent im KVW, hast die Nachfolge von Josef Stricker gemacht. Eine schwierige Position für dich nach Josef Stricker, du? Also sind ja Stricker ein Schwergewicht, gerade in diesem sozialen Engagement?
Ja, damals war es mit dem Schwergewicht so eine Sache. Ich war es rein physisch, also körperlich, damals noch deutlich schwerer als jetzt und der Stricker Sepp war es sicherlich inhaltlich. Ich habe immer gesagt, der Sepp Stricker ist für den KVW ein Segen, weil er wie kaum ein anderer für die konkret gelebte, praktische kirchliche Soziallehre gestanden ist, der selber als Gewerkschafter tätig war, in den Hochöfen gearbeitet hat und sich über Jahrzehnte mit den Themen auseinandergesetzt hat. Er war zuerst schon einmal Assistent des geistlichen Assistenten und dann auch eben auch über viele Jahre selber geistlicher Assistent. Ich schätze ihn auch sehr, auch seine Denke und habe von ihm auch viel gelernt. Jetzt bin ich nicht der hergeht und sagt, ich muss der zweite Stricker Sepp sein. Ich habe meinen Zugang, ich gehe meinen Weg, ich vergleiche mich da jetzt auch nicht mit ihm. Ich versuche meinen Platz, das meine zu bringen. Bei mir ist es eine ehrenamtliche Tätigkeit, er konnte sich dem dann auch voll und hauptamtlich widmen. Allerdings auch in seiner Pension, muss man dazu sagen. Also wir sind unterschiedliche Leute ich denke und hoffe, dass ich, wenn ich viele Jahrzehnte in dem Bereich tätig war, auch in etwa das aufbringen kann an Know-how, was er an umfassendem Wissen zur Verfügung stellen hat können. Es geht ja letztlich nicht darum, was er, was ich, was wir machen, sondern wichtig ist, wie wir mit den Menschen gemeinsam das in Erinnerung rufen, was die Menschenwürde, die Gerechtigkeit ja auch ausmacht und wofür wir uns dann auch einsetzen wollen mit dem Verband in Südtirol.
KVW ist ja sozusagen das soziale Gewissen Südtirols, sagt man gerne. Hat sich das gewandelt? KVW von 1970, jetzt KVW 2025. Muss man da das soziale Engagement neu denken?
Also wenn man so Protokolle liest von den Anfängen, ich habe das einmal gemacht, da fällt mir auf, dass das könnte eigentlich auch aus der jetzigen Zeit sein. Vielleicht waren sie damals ein bisschen kämpferischer, habe ich oft einmal den Eindruck. Also auch die internen Auseinandersetzungen waren offener geführt vielleicht, als es heute der Fall ist. Das kann schon sein. Aber der Auftrag bleibt eigentlich immer der gleiche. Es heißt, im jeweiligen Kontext die Frage zu stellen, was heißt Gerechtigkeit jetzt, heute, für uns? Was bedeutet das? Und in die Richtung wollen wir uns einsetzen, sollen wir uns einsetzen. Vielleicht sollten wir als KVW das ja noch lauter tun, als wir es machen. Die Zeiten haben sich schon geändert. Ich nenne jetzt einmal das Stichwort Individualisierung, also der Gemeinschaftssinn, das Miteinander machen und agieren, ist heute sicherlich nicht mehr so verbreitet. Wir kriegen eingeredet von der Gesellschaft, es kommt nur noch auf jeden Einzelnen drauf an, das stimmt zwar nicht, aber wir werden noch Zeit lang brauchen, um das wirklich zu begreifen. Im KVW wird es aber nicht so schlagen, glaube ich, bisher, weil die meisten, die dabei sind, noch aus dem alten Stall sind. Wir haben ja viele, die älter sind, die dabei sind, ist auch gut so, die schon viele Jahrzehnte im KVW sind und engagiert sind. Und die sind vielleicht noch nicht so dem Zeitgeist unterlaufen, aber der wirkt sich natürlich auch in dem Alter aus. Aber es war schon immer so, es gibt Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wir haben einen Wertehorizont, einen Kompass und wir müssen uns fragen, was heißt zum Beispiel Menschenwürde heute im Kontext, wo mehr Flüchtende da sind? Was bedeutet Gerechtigkeit heute in einer Situation, wo zum Beispiel im Tourismus, jetzt denke ich, als ein Pustertal kommend, wie wir jetzt an der Verkehrssituation zum Beispiel leiden, dass einheimische Bevölkerung und Wirtschaftstreibende davon leben können und die Gäste und dass sich das gut entwickelt. Wie kriegt man das hin miteinander? Diese Fragen müssen wir uns stellen und in den gesellschaftlichen Diskurs gehen und vielleicht auch noch einmal mehr, auch mit anderen, zum Beispiel Unternehmerverbänden und so weiter, damit man nicht nur in der Komfortzone bleibt, wo man sich gegenseitig bestätigt, sondern auch in eine Auseinandersetzung geht. So in die Richtung würde ich es mir vorstellen.
Charlie Brunner, heute Gast bei Wertvoll Leben. Also wir haben sozusagen die Rollen getauscht. Jetzt, wenn wir auf den großen Moment schauen, Diakonatsweihe, du bereitest dich ja auf diesen Moment groß vor. Also das heißt, du gehst jetzt in Exerzitien, also erklär mir das mal.
Ja, jetzt zuerst einmal zur ersten Frage. Also da ist eigentlich gar nicht einmal so wahnsinnig viel vorzubereiten, weil sehr viel vorgegeben ist. Der Ablauf ist nicht abhängig von dem, was jetzt ich will oder jemand anderer, sondern die Kirche hat da eine sehr lange Tradition und ist in den Zeichen, also hat schöne Zeichen gewählt dafür und der Kern dabei ist eigentlich ganz was Einfaches. Sind zwei Dinge. Es ist die Handauflegung des Bischofs, die in Stille erfolgt und danach das Weihegebet. Das ist eigentlich die Weihe. Der Rest ist, sind ausdeutende Riten, die was versinnbildlichen sollen, aber der Moment selber ist ein Moment eigentlich der Stille und der Inniglichkeit. Und ich habe mir auch vorgenommen, an diesem Tag möglichst den sehr inniglich auch begehen zu wollen. Das ist mir eigentlich das größte Anliegen. Wir haben einiges an Gästen da, ich bin ja im europäischen Kontext tätig, komme ja aus einem anderen Land, habe in unterschiedlichen Ländern studiert und daher kommen da auch einige Freunde, natürlich auch aus Südtirol, vom KVW und von der Seelsorgeeinheit her. Und wir haben bewusst gesagt, dass wir die Gäste diesmal nicht bei uns unterbringen, sondern ich den Leuten auch erst bei der Weiheliturgie und dann auch begegne, um auch bewusst den Tag in der Familie und mit mir selber vorher gestalten zu können.
Das wäre der erste Teil. Ich genau. möchte dann auf den zweiten Teil hingehen, auf das mit den Exerzitien. Ja. Also
erstens das ist auch was Übliches eigentlich. Ja? Ah, okay. Also man macht in der Vorbereitung auf die Weihe, es muss jetzt nicht unbedingt direkt davor sein, es könnte ja zwei Wochen davor sein, drei Wochen so, macht man mindestens 5 Tage der Einkehr, wo man sich auf das Sakrament vorbereitet. Und ich habe es so gelegt, weil es beruflich möglich war, dass ich eine längere Phase des Urlaubs habe nehmen können, dass ich die Tage davor wirklich weg bin und werde dann am Freitag wiederkommen, weil da dann am Abend eine Probe stattfindet mit den Ministranten gemeinsam und dem Sekretär des Bischofs und dann eben den Samstag in der Familie verbringen und dann geht es um 14 Uhr dann los und um 14.30 Uhr beginnt dann die Liturgie.
Gut, Exerzitien, ein großes Wort. Wir wollen natürlich wissen, was da passiert in diesen Tagen.
Ich mache das immer so, bei diesen Tagen der Einkehr, dass ich in ein Kloster gehe und zwar sehr oft ins Kloster Zams in Tirol. Ich bin mit den Zammer Barmherzigen Schwestern sehr verbunden. Ist übrigens auch der Grund, warum die Weihe am 27. September stattfindet, weil das der Tag der Gründer der Barmherzigen Schwestern ist, der Vinzenz von Paul, der auch der Gründer der Caritas ist, also auch so die soziale Dimension zu unterstreichen. Das war dann so ein wichtiger Moment, den der Bischof und ich gemeinsam gewählt haben für den Tag. Was ist der Vorteil bei so einer Ordensgemeinschaft? Die hat schon eine fixe Gebetsstruktur, in die man sich einklinken kann. Und da gibt es ein Morgengebet und ein Mittagsgebet und ein Abendgebet und das gibt schon einmal ganz viel Struktur. Und ansonsten geht es einmal darum, nicht allen anderen Impulsen nach Arbeit und E-Mail und sonst irgendwas nachzugehen, sondern bei sich zu bleiben, sich auch Texte mitgeben zu lassen. In meinem Fall ist es so, dass ich jemanden habe, der mich da auch begleitet und mir Texte zur Verfügung stellt, wo dann jeden Tag ein Bibeltext wahrscheinlich wird sein, vermute ich, weiß es jetzt noch nicht, angeschaut wird, meditiert wird und danach darüber gesprochen wird. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Jetzt drehen wir das Rad ein wenig weiter. Diese Tage sind ja recht intensiv für dich, also die Diakonatsweihe und dann auch der Friedensmarsch, den der KVW organisiert, auf deiner Initiative hin. Was kann so ein Friedensmarsch, so eine Friedensvesper, was kann die bewirken?
Also zuerst muss ich sagen, das stimmt schon, dass ich da mit Ideengeber war, aber nicht nur. Wir sind gefragt worden von anderen, ob wir uns für das Thema Frieden einbringen wollen. Und das habe ich gleich bejaht und mit dem Landesvorsitzenden Werner Steiner gemeinsam haben wir dann überlegt, jetzt nur irgendwas Einzelnes zu machen, ist fast ein bisschen zu wenig. Wenn, soll es wirklich ein Schwerpunkt werden. Und dann ist die Idee entstanden, dass man einen Friedensmarsch machen könnte. Wir werden also am Freitag, den 3. Oktober um 17 Uhr mit einer Vesper starten, mit einem Abendgebet, das auch sehr feierlich gestaltet werden wird, auch mit Symbolik, wo dann viele von KVW aus dem ganzen Land auch eingebunden sind. Und danach, ein bisschen inspiriert von der katholischen Männerbewegung, die jedes Jahr eine schöne Wallfahrt macht, machen wir so einen Kerzenmarsch zur alten Grieser Kirche. Dort wird es zwei Ansprachen geben von Menschen, die zum Thema Frieden Stellung nehmen. Dann geht man zurück und hat auch einen Feiermoment, wo man noch diesen Einsatz miteinander begeht. Es ist der Tag des Josef Meyer Nusser, der auch mit Überzeugung sich eingesetzt hat für ein menschenwürdiges Miteinander und letztlich ist das auch der Kern der Friedensbotschaft. Krieg bedeutet immer Tod, Krankheit, Vergewaltigung, enormes Leid, das über Generationen geht und wir sollten uns das nicht einfach egal sein lassen. Wir sollten uns davon betroffen machen lassen und wir bemerken einfach, dass die Tendenz ganz stark in die Richtung geht, man muss aufrüsten und aufrüsten. Und es ist jetzt auch nicht ganz leicht zu sagen, dass Aufrüstung nicht auch ein Recht hat, weil wenn jetzt den Ukraine-Konflikt hernehmend ein anderes Land einmarschiert, kann man nicht sagen, dass die Ukraine nicht auch ein Recht hat, sich zu wehren dagegen. Aber gleichzeitig nur in Aufrüstung die Lösung zu sehen und Milliarden und Abermilliarden da hineinzubuttern, ohne auch diplomatische Lösungen zu suchen, das halte ich nicht für zukunftsfähig. Denkt mal zurück an die Zeit des Kalten Krieges, wo man bewaffnet ist bis unter die Nase und bis zu den Zähnen, wie man so schön sagt, das hat nicht wirklich Frieden gebracht. Das hat eine Kälte und eine Distanz gebracht. Und wenn wir es schaffen, dass wir in unserem Land klar für Frieden Position beziehen, dann haben wir den Auftrag, uns zu fragen, was heißt Friede in mir, in meinem Umfeld? Aber es ist vor allem ein politisches Statement, dass unsere politischen Vertreterinnen und Vertreter wissen, es gibt nicht nur die profitieren von Krieg und schreien, Waffen verkaufen, Waffen produzieren, sondern auch die sagen, Friede ist wichtig, weil diejenigen, die unter den Kriegen leiden, nicht die Kinder der Waffenproduzentinnen und Waffenproduzenten sind, sondern häufig eher die Kinder der anderen.
Ja, in Südtirol gibt es ja auch einige Zündler. Ich glaube, auch denen will man ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen.
Es geht darum, ich habe das vorhin im Zusammenhang mit dem Diakonat gesagt, und das gilt ja nicht nur für die Diakone, sondern auch für uns im KfW allgemein, das Evangelium hochzuhalten. Das heißt, für welche Werte stehen wir? Was heißt Menschenwürde in unserer Gesellschaft? Und da, ob es gelegen ist oder ungelegen, da haben wir Farbe zu bekennen, und das sollten wir auch tun.
Wertvoll leben. Ja, 20 Minuten sind um. Ja, ich würde sagen, wir machen den Abschluss wieder mit deinen Worten, damit wir bei der nächsten Ausgabe wieder richtig anfangen können.
Ja, dann bedanke ich mich dann bei dir für die Einladung heute in meinem Podcast, und euch wünsche ich wie immer alles Gute, ein gutes Leben, nach Möglichkeit so gelebt, dass es allen gut geht.